Unser Herr und Heiland ist groß. Und eben dachten wir noch daran, an unser Programm, weil ich keinen bekommen habe, also kaum sich jemand gemeldet hatte, und jetzt haben wir schon ein volles Programm. In Johannes, Evangelium Johannes, Kapitel 6, 68 und 69, da sind solche Worte. Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, zu wem sollen wir gehen? Denn du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Sind wir heute auch mit dieser Einstellung hierhin gekommen, dass wir erkannt haben, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist? Haben wir auch diese Einstellung, dass wir sagen, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Möge es doch so sein heute auch, dass diese Worte des ewigen Lebens uns auch heute konnten wieder beleben, erfüllen, erquicken, Mut und Kraft schenken, denn es ist unser vorletzter Tag. Morgen, wenn wir den Tag erleben, haben wir Sonntag. Und morgen fahren wir nach Hause. Und dann sind wir wieder in unserem Alltag. Vielleicht geht einer in sein Heim, der andere ist in seinem Hause, in seiner Wohnung. Ja, er hat sich das wohl eingerichtet, aber er ist da alleine. Und dann ist er auch alleine wieder mit seinen Sorgen, mit seinen Nöten. Möge der Herr uns heute mit seinen Worten, mit den Worten des ewigen Lebens erquicken, besuchen. Und bevor wir unser Gottesdienst anfangen, lasst uns nach Möglichkeit aufstehen und ich bete noch. Wir hören jetzt die Einleitung von Bruder Rudi. Anschließend hat die Jugend noch einen Beitrag geplant, ein Lied und einen Beitrag von Naemi.
Immer mich ans Befehl zu erinnern. dachte uns heute Morgen, ein paar Verse aus einem Psalm zu lesen, aus dem Psalm 49. Nun, dieser Psalm, der erinnert in seinem Aufbau oder in seiner Formulierung, erinnert er mich sehr stark an das Buch Prediger. Es ist so eine Belehrung und eine Zurechtweisung. Und da sind am Anfang ein paar Verse zur Einleitung und irgendwo in der Mitte vom Psalm, da kommt das zum Hauptgedanken. Und hier ist die Rede von der Vergänglichkeit des Menschen. Und ich wollte heute ein paar Verse betonen, die eigentlich hier, wie mir das scheint, so nebenbei erwähnt werden. Und ich möchte lesen aus Psalm 49 ab dem Vers 7 werde ich lesen. Es geht hier um die Reichen. Sie verlassen sich auf ihr Vermögen und prahlen mit ihrem großen Reichtum. Und doch vermag kein Bruder den anderen zu erlösen. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen. Er muss davon abstehen auf ewig, damit er für immer leben könnte, die Grube nicht sehe. Nun, diese Verse beschreiben hier eine Tatsache, die mir selber einen Schmerz verursacht. Und ich denke, manchen von euch geht das auch so. Ich selber kann froh und dankbar dafür sein, dass auch meine Eltern, meine Geschwister, dass sie sich bekehrt haben, dass sie in der Gemeinde sind. Und doch habe ich viele Freunde, die das Wort Gottes sehr gut kennen, die das Evangelium gut kennen, aber sie leben noch in dieser Welt. Und es ist mir ein Schmerz, daran zu denken, dass diese, meine Freunde, verloren gehen. Und was würde ich nicht alles dafür geben? Was würdet ihr nicht dafür geben, dass eure Geschwister, eure Kinder vielleicht oder Verwandte, Freunde, dass sie errettet werden? Wären wir nicht bereit, unser Konto zu plündern, einfach alles abzugeben, unser Auto abzugeben, vielleicht das Haus, alles, was wir haben, würden wir das nicht abgeben für unsere Lieben, um sie zu erlösen? Und diese Verse, sie sagen es ganz deutlich. Und doch vermag kein Bruder, den anderen zu erlösen. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen. Er muss davon abstehen auf ewig. Und Jesus selber, er spricht auch dazu, ich möchte lesen aus Matthäus, Kapitel 16, den Vers 26. Und hier sagt Jesus, denn was hilft es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Nun, das ganze Geld dieser Welt, es reicht nicht. Es kann die Erlösung nicht bezahlen. Ich möchte uns noch ein paar Verse lesen, die uns wahrscheinlich auch gut bekannt sind, aus dem Buch, aus dem Propheten Hesekiel. Hier wird viermal so eine ähnliche Situation beschrieben. Und ich möchte lesen einfach aus Hesekiel Kapitel 14 ab Vers 13. Hesekiel 14 ab dem Vers 13. Menschensohn, wenn ein Land gegen mich sündigt und ein Treuebruch begeht und ich meine Hand gegen es ausstrecke und ihm den Stab des Brotes zerbreche und eine Hungersnot hineinsende und Menschen und Vieh daraus vertilge und es wären die drei Männer, Noah, Daniel und Hiob darin, so würden diese durch ihre Gerechtigkeit nur ihre eigene Seele retten, spricht Gott der Herr. Wenn ich wilde Tiere des Landes durchstreifen ließe und es würde so entvölkert und verwüstet, dass aus Furcht vor den wilden Tieren niemand mehr da hindurchzöge, und diese drei Männer wären auch darin, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, sie würden weder Söhne noch Töchter retten, sie allein würden gerettet werden. Das Land aber würde zur Wüste werden. Oder wenn ich ein Schwert über dieses Land brächte und spräche, das Schwert soll durchs Land fahren, und wenn ich Menschen und Vieh daraus vertilgen würde, und diese drei Männer wären darin, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, sie könnten weder Söhne noch Töchter retten, sondern sie allein würden gerettet werden. Oder wenn ich die Pest in dieses Land sende und meinen grimmigen Zorn mit Blut darüber ausgießen würde, dass ich Menschen und Vieh daraus vertilgte Und Noah, Daniel und Hiob wären darin, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, sie könnten weder Sohn noch Tochter retten, sondern sie würden durch ihre Gerechtigkeit nur ihre eigene Seele retten. Es wird so gesagt, Gott, er hat keine Enkelkinder. Ein jeder Mensch, er steht selber vor Gott. Und auch die Eltern, sie können das Lösegeld, die Errettung für ihre Kinder nicht geben. Ich möchte noch einen Vers lesen aus dem Evangelium Johannes, Kapitel 6. Möchte ich lesen den Vers 44. Johannes, Kapitel 6, Vers 44. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Nun, aus den Versen vorher haben wir ganz deutlich gesehen, dass wir können das Lösegeld nicht bezahlen, den Nächsten erretten. Auch für uns selber könnten wir das nicht tun. Und Jesus sagt hier, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Und liebe Geschwister, was können wir heute tun? Wenn wir nicht bezahlen können, was können wir heute tun? Wir können heute beten, dass Gott, der Vater, heute noch zieht. Denn niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Viele von euch, ihr habt viel gebetet, ihr habt gefastet für diesen Tag, für diesen Gottesdienst. Und lasst uns auch jetzt noch einmal vereinigen im Gebet. Lasst uns beten, dass Gott, der Vater, heute noch zieht, dass er heute noch zu den Herzen spricht, dass Menschen das Evangelium verstehen, dass sie es annehmen und dass sie sich für den Weg mit Jesus Christus entscheiden. Lasst uns ins Gebet gehen, dass Gott, der Vater, heute noch zieht. Amen.
Also jetzt nochmal, ich habe gewundert, den letzten Vers, ich fuhr hier nach Hause, ich war hier nach Nürnberg, ich habe gedacht, ich will dich einmal abziehen, vielen Dank bei Kirche, vielen Dank bei Essen und vielen Dank Gemeinde und alle bei Gottesdienste. Also sehr gut gefallen, im Abflug mit Robert zusammen, mit Robert und ihm zusammen, vielen Dank, dass so eine gute Erholung sein. War gestern, diese Fahrt, vielen Dank. Und alle, vielen Dank, Vater Gottes Hilfe. Und jetzt finde ich nicht die Bibelverse. Ich lese zum Schluss den Vers. Wir Dankopfer der Preise mich. Und da ist der Weg, dass ich ihn sage, des Hass Gottes. Da passen die Gottesdienste. Alles Gute und alle Freude, Vater Gottesdienste und bleibt gesund. Jesus kann Ihnen auch helfen. Und vielen Dank, aber kommt gleich heute erst, vielen Dank. Und nun, vielen Dank, Vater Gottes Gnade. Und vielen Dank weiterhin zusammen. Und ich abschiede den, wir haben sich, für mich, alles Gute und erholen Sie von der guten Fahrt. Vielen Dank.
Vor einigen Jahren wurde ein Christ in Indien von einer schwer bewaffneten Bande angegriffen, die ihm am Straßenrand aufgelauert hatte. Sie nahmen ihm sein Geld, seine Uhr und seinen Ehering ab. Und dann nahmen sie ihm auch sein Auto weg. Bevor sie damit wegfuhren, griffen die Banditen aber nach der Bibel, die auf dem Sitz im Auto lag. Und sie spottend hielten sie die hoch und winkten damit. Und der Besitzer, der rief nur, die sollen häufig in dieser Bibel lesen. Und dann waren diese Banditen weg mit allen Sachen. 6 Jahre später erhielt der Christ, dessen Name und Adresse in der Bibel standen, eine Nachricht, ein Brief. Und da stand, ich habe sie mit dem Revolver bedroht und ihnen ihr Geld abgenommen, aber ihren ruhigen und friedlichen Gesichtsausdruck konnte ich nicht mehr vergessen. Heute möchte ich ihnen danken, denn sie haben mir und meiner Frau das Leben gerettet. Die Bibel, die ich in ihrem Wagen gefunden habe, ist tatsächlich das Mittel zu meiner Errettung geworden. Ich habe dieses Buch gelesen und es hat mein Leben verändert. Ich habe die Bande verlassen, der ich bis dahin angehört hatte, und bin in meine Provinz zurückgekehrt. Vor kurzem hörte ich, dass 3 meiner früheren Kameraden getötet wurden, als sie am selben Ort, wo wir sie damals überfallen hatten, wieder einmal einen Wagen angegriffen. Heute, ohne der Bibel, hätte mich das Gleiche losgetroffen. Ich wäre für ewig verloren gewesen und hätte keinen Frieden mit Gott schließen können.
Lukas, der reist heute ab und das war seine Danksagung an uns. Und ich dachte soeben, als die Jugend hier vorne stand, wie einfach ist es doch, wenn sich Gleichgesinnte treffen und es sind unsere Freunde, unsere Geschwister hier aus der Gruppe und dann sind welche einfach dazugekommen. Denn wir haben es ja gemerkt, dass in der Küche uns die Jugend, es sind wieder zum Teil neue Gesichter, die uns bedienen. Aber die brauchen wirklich nicht lange. Und dann haben die schon Freundschaft geknüpft und dann haben die zusammen Jugendstunde, dann haben die auch eine Möglichkeit, zusammen Gott zu loben. Wie schön ist es doch. Wir hören jetzt einen Beitrag von Nikolai Thiessen und anschließend hören wir das Lied in russischer Sprache, Gedicht in russischer Sprache von Svetlana Alexeyenka und dann kommt ein Lied von Waldemar Gedicht von Waldemar Scheiermann.
Meine Frau, was soll ich die einpacken? Ich sage, leg mir bitte die russische Bibel rein. Er sagt, dafür versteht schon Russisch in Sri Lanka. Das versteht ja keiner. Ich sage, ich weiß nicht, aber leg mal mir die russische Bibel auch rein. Ich hatte die deutsche und die russische Bibel mit. Wir flogen, da fliegt man 12 Stunden lang. Neben mir saß eine Frau und ihr Mann, die sprachen eine Sprache, die ich gar nicht verstanden habe. Ich dachte, irgendwie kommen russische Wörter dazwischen, aber die Sprache verstehe ich gar nicht. Ich saß und habe meine Bibel gelesen, und zwar eine russische Bibel. Und dann fragt die Frau mir auch einmal auf Russisch, что вы читаете? Was lesen Sie da? Ich sage, eine Bibel. Darf ich sie auch lesen? Ich sage, natürlich. Ich habe ihm meine Bibel gegeben und ich habe dann die deutsche Bibel gelesen, sie hat die russische Bibel. Wir haben auf dem ganzen Flug auch ein sehr gutes Gespräch gehabt. Und die Frau, die kam aus Litau und die sprach mit ihrem Mann und so. Natürlich kann ich nicht sagen, was das Ergebnis später ist, aber hat die Bibel die eine längere Zeit gelesen. Es ist so, wenn der Herr etwas aufs Herz legt und wir gehorsam sind. Ich nehme in der Regel immer die russische und die deutsche Bibel mit. Hier habe ich sie auch. Zwar nicht hier, aber im Heim liegt meine russische Bibel. Ich kann nicht sagen, in welchem Jahr das war, 2013 oder 2012. Höchstwahrscheinlich 2013 war es. Als ich aufgewacht war, ich wurde am zweiten Mal am Herz operiert. Und als ich aufgewacht war, brachten sie mich auf das Zimmer und da saß eine Frau mit ihrem Mann. Es war ein Hochgebildeter, ein Ingenieur aus der Ukraine. Und als sie so allmählich zu mir kam, habe ich meine Bibel herausgeholt und von dem Schlafen gehen gelesen. Und auf einmal sagte, Sie lesen ein heiliges Buch? Ich sagte, ja. Sagte zu mir, was lesen Sie gerade da? Und ich hatte Psalm 62 gelesen, Russisch 61. Und er sagte zu mir, kannst du bitte laut lesen? Ich sage, ich versuche das. Und dann habe ich in den Psalm 62 gelesen. Und dann sagt er, kannst du mir bitte auch den Psalm 23 lesen? Ich sage, natürlich kann ich den auch lesen. Ich muss sagen, ich habe den Psalm 23 gelesen und ich war wirklich mit meinen Kräften am Ende. Und dann habe ich ihn angeboten, vielleicht wollen Sie auch selbst lesen in der Bibel. Ich habe hier noch eine deutsche. Ich kann in der deutschen auch lesen. Und so nochmal die russische Bibel. Und die Zeit, die wir mit ihm zusammen auf dem Zimmer waren, hat er in der russischen Bibel immer gelesen. Und ich durfte meine Bibel lesen. Zum Schluss hatte ich ihm einige Bücher mitgegeben. Wie es weiter ist mit ihm, weiß ich auch nicht. Aber Gott weiß es. Er sagt, mein Wort, es kommt nicht leer zurück. Es wirkt aus das, wozu es gesandt ist. Danke.
Палящий зной, каленые пески, дороги пыльные, безлюдные и пустынные, чьих ног следы недавно здесь слегли, за шагом шаг измерив Палестину. Христос ступал. Земля Генесарета осталась там, а он все шел вперед, в тот уголок на маленькой планете, где кто-то помощи, уставший в горе, ждет. А день такой невыносимо жаркий, безветрие и воздух, как металл, и ноги непослушные до боли. Не раз уже он падал и вставал. Вот первый дом. Прохлада тени манит. Зашел туда, присел, чтоб отдохнуть. О том, что он здесь, еще никто не знает. Он специально выбрал длинный путь. Но вдруг без стука и без разрешения вбежала женщина. Не женщина, а тень. И дверь закрыть забыла от волнения, коснулась Иисусовых колен. Я мать несчастная, дочурка умирает, терзает демон злой мое дитя. О, Господи, ты сердце мое знаешь, оно грешно, грешна и жизнь моя. О, исцели, ты исцелял ведь многих, я верила, я так тебя ждала. Ища тебя, прошла я все дороги, не оттолкни. К тебе я столько шла. Нельзя бросать щенкам святого хлеба. Я лишь к Израилю погибшему пришел. А ты так много просишь. Неужели для псов накрыт такой богатый стол? Да, Господи, я знаю, это грешно, но ведь и псы находят крохи те, что падают, съедая их поспешно, а большего я не прошу себе». О, женщина, ты верою своею достигла большего, чем попросить могла. Отныне будешь ты овцой моею. Сегодня ты спасенье обрела. Иди, прощенная, дитя твое здорово. Спеши же людям о Христе сказать, чтоб шли к нему. Он снимет зла оковы, дарует радость, мир и благодать. Она ушла. А он, застыв в молчании, стоял, скрестивши руки на груди, и улыбнулся, вспомнив расстояние, которое пришлось ему пройти. Ну что оно в сравнении с тем счастьем, которое подарено душе? Что боль в ногах, когда из уст несчастья он вырвал из сердца, гибнущее в зле? Какой же надо обладать душою, как это надо было бы любить, чтоб столько миль пройти такого зноя из-за одной ненайденной души. А сколько их, погибших в мире этом, и каждый терпеливо он идет, берет на руки и приводит к свету, даруя радость вместо всех невзгод. Аминь.
Это стихотворение, да, она поется мне, но вот я еще не готов ее спеть, но просто... Я хотел бы вам прочитать, особенно тем, кто еще не знает покоя, не знает мира, и пусть Господь вас благословит. Тебе трудно сейчас, и никто не поймет, что на сердце твоем и что душу гнетет. Ты не знаешь, как жить, и что делать тебе, ну а мысли теснятся в твоей голове. Помни, друг, есть Господь, тот, кто любит тебя. Он один лишь поймет и утешит, любя. Если сердце свое ты откроешь ему, Бог услышит, простит и омоет вину. Он подскажет, как быть и что делать тебе. На него уповай ты всегда и везде. На себя через слово Его посмотри и увидишь, что нужно исправить в пути. Может быть, ты кого-то еще не простил или вдруг невзначай сгоряча нагрубил, но а зависть еще твое сердце грызет, и в душе у тебя нет любви, только лед. Знай, от всех этих зол есть спасение у нас. Это наш Иисус. От грехов Он нас всех, от грехов Он нас спас. Принеси ты к Нему весь тяжелый свой гнет. Он любовью своей твое сердце зажжет. К Иисусу в молитве прильни всей душой, и войдет в твою душу желанный покой. Даст Бог силы тебе, чтоб по жизни идти, Его свет из учения всем людям нести. Аминь.
Jetzt hören wir noch ein Zeugnis von Schwester Lili Harsch und anschließend singen wir ein gemeinsames Lied.
Das ist eine Gebetserhörung und verbunden mit Jonathan. Er hat das bewirkt. Die Kinder waren bei uns zu Hause und der Sohn mit der Frau und die Enkelkinder, die Kleinen, der Kleinste war damals so 8 Monate, dann unsere Kleinen und es war viel zu tun, Aufgaben. Dann haben wir das Häuschen hier und gegenüber den Grundstück auch wo die spielen und alles. Und der Sohn hatte mein Auto genommen, musste was kurz holen, dann wieder gekommen. Und der Schlüssel, ich habe nur einen Autoschlüssel und da ist auch Hausschlüssel und alles dran. Dann hatten wir, es war lang der Tag und zum Nachmittag schon hinaus dann. Zwischendurch hatte ich selbst den Schlüssel gehabt und waren auch draußen und hin und her, auch mit den Kindern, mit Enkeln. Und zum Abend hin waren sie schon gefahren und ich komme ins Haus und musste nach dem Schlüssel gucken und gucke, der Schlüssel ist nicht da. Und mir war kein Sinn und gar nichts, wo ich das hinhaben könnte. Und dann bin ich schon so sehr unruhig geworden, sehr ungeduldig und gerannt hier und da geschaut. Und ich sagte, das gibt's doch nicht, das kann nicht sein. Wo kann der Schlüssel sein? Und in der Zeit sagt Jonathan, ich weiß, Gott weiß, wir müssen beten. Und das hat mich so beschämt und auch so glücklich gemacht, dass er mich da so sehr angehalten hat. Und ich erstmal so sagte, danke Jonathan, ja hast recht, komm wir beten. Und dann sind wir ins Wohnzimmer, haben gebetet, ich habe mich hingesetzt und erstmal geatmet und dachte, ich muss einfach jeden Augenblick was zurückgehen lassen. Wo könnte der Schlüssel sein? Gebetet und dann auch Ruhe bekommen. Und dann überlegt und dann kam mir in Gedanken, ich hatte den selber genommen. Manchmal, Frauen haben weniger immer Taschen. Und die Tasche habe nichts gehabt an Kleidung. Und der kleine Enkel in Maxikosi habe ich da gelegt, den Schlüssel unter seinem Bettchen da fast so. Und das kam so nach 20 Minuten und ich rufe die Schwiegertochter an, sag, und die sind schon 100 Kilometer weg. Ich sagte, Nike, kannst du bitte gehen, schauen in Maxikosi da unten, ob es da der Schlüssel liegt? Und dann tatsächlich war der Schlüssel dort. Ja, ich wäre nie so selber da drauf gekommen. Der Herr hat es so geführt. Dann ist mein Mann und der Sohn gegen so einander gefahren, haben doch dann den Schlüssel bekommen. Aber das, was mich so sehr, das war, dass er sagte, ich weiß, Gott weiß, wir müssen beten. Das hat mich so ermahnt.
Das Lied Nummer 520, denke, zu ermutigen, stehen wir auf. Wer kann natürlich. 520, 520. Komm doch zur Quelle des Lebens, durstig und müde und matt. Komm, denn es ist nichts vergebens, hier wirst du ruhig und satt. Eile dahin, warum versiehen, ewige Gewinn steht hier auf dem Spiel. Hier ist die Quelle des Lebens, hier ist dein einziges Ziel. Komm zu dem Baum, dich zu laben, trau dich im Glauben hinein. Hier wird die Sünde begraben, hier wirst du selig und rein. Eile dahin, warum verziehen, ewiger Gewinn steht hier auf dem Spiel. Hier ist die Quelle des Lebens, hier ist dein einziges Ziel. Komm zu der heilenden Quelle, dir wird Genesung zuteil. So helle, trinke zum ewigen Heil. Eile dahin, warum verziehen, ewiger Gewinn steht hier auf dem Spiel. Hier ist die Quelle des Lebens, hier ist ein einziges Ziel.
Ja, ich denke, wir merken alle, dass der Herr unter uns ist. Und ich wollte noch kurz, bevor wir jetzt die Botschaft hören werden von Bruder Alexander, wollte ich noch kurz bitten, dass wir unsere Handys ausmachen, damit wir nicht gestört werden. Wir hören die Botschaft.
Liebe Geschwister, liebe Teilnehmer dieser Freizeit, ich freue mich aufrichtig, bei euch zu sein. Ich habe schon viel bei uns in Lage, ich komme aus der Gemeinde Lage, über diese Freizeiten gehört. Wir sind ja auch hier aktiv mit am Wirken in diesem Freizeitenheim. Darum war viel über euch, über diese Durchführung der Freizeit schon unter uns gesprochen und jetzt freue ich mich, gegenwärtig zu sein. Ich freue mich besonders, weil mir Menschen mit Behinderung besonders am Herzen liegen. Über mehrere Jahre arbeite ich schon mit Menschen mit Behinderung. In meinem vorherigen Arbeitsleben habe ich Menschen angeleitet und seit geraumer Zeit bin ich in einem Altenheim tätig. Und so kann ich sagen, euer Alltag ist mein Alltag. Ich fühle mich verbunden und ich kenne eure Situation sehr, sehr gut und freue mich, ja, heimisch hier zu sein. Ich möchte mit euch zusammen einen Textabschnitt betrachten, den wir im Johannesevangelium Kapitel 5 finden. Johannes Kapitel 5, wir werden die Verse 1 bis 9 lesen. Johannes Kapitel 5, die Verse 1 bis 9. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der 5 Säulenhallen hat. In diesen lagen eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu gewisser Zeit in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen da liegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortet ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus sprach zu ihm: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tage. Wir haben hier einen Bericht über den Besuch des Herrn Jesus in Jerusalem. Der Herr Jesus, er kam auf diese Erde. Er als der Gott wurde unter das Gesetz getan. Und der Herr Jesus hat das ganze Gesetz erfüllt. In 3. Mose Kapitel 23 wird uns berichtet über die Feste und die Anordnungen der Feste, wie das Volk Israel die Feste halten sollte. Und so war es jedem israelitischen Mann eine Pflicht, dreimal im Jahr nach Jerusalem zu diesen Festen zu gehen. Und wir haben hier einen Bericht, wo der Apostel Johannes uns überliefert, dass der Jesus das zweite Mal nach Jerusalem kam. In Johannes 2, Vers 13 lesen wir, wie er nach Jerusalem kam und in den Tempel ging. Der Tempel, das jüdische Zentrum, das Heiligtum, dort, wo jeder Jude Opfer darbringen musste oder sollte oder hat es auch getan. Der Herr Jesus geht in den Tempel, in das Zentrum, in das Herz des jüdischen Volkes. Und was findet er dort? Eine Räuberhöhle. Das Geschäft im Tempel hat Überhand genommen. Hier in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, lesen wir, dass der Herr Jesus das zweite Mal nach Jerusalem kommt. Und dieses Mal begibt er sich an den Ort des Jammers und des Elends. Wir haben hier von einem Teich gelesen, wo Lahme, Kranke, Blinde und Abgezehrte dahin lebten. Es war ein Ort des Jammers. Nun, wo gibt es solche Orte heute? Ich dachte da an ein Krankenhaus. Wenn wir in einem Krankenhaus sind, wie viele kranke Menschen sind dort? Und es ist gut, wenn wir mal im Krankenhaus sind, dann können wir dankbar sein, dass es uns so gut geht. Oder vielleicht waren es Menschen oder eine Einrichtung, wie so eine Pflegeeinrichtung. Jedenfalls können wir uns heute mit unseren guten Möglichkeiten, die wir heute haben, nicht so diese soziale und die pflegerische Versorgung der damaligen Zeit nachempfinden. Und doch war es hier, so können wir uns das vorstellen, ein Ort des Jammers. Hier wird es im Bild beschrieben, dieses Jammer, wo Not und Elend, wir können uns das denken, an der Tagesordnung war. Dieses Bild möchte ich uns heute als ein beispielhaftes Bild vor Augen stellen. Wir Menschen, wir sind dem Tod, der Sünde ausgeliefert. Wir vegetieren in unserem verlorenen Zustand so dahin, wie diese Kranken und Lahmen dort am Teich Bethesda. Das ist der Zustand des in Sünde gefallenen Lebens, des in Sünde gefallenen Menschen. Der Herr Jesus, er kommt nach Jerusalem und er findet an beiden Orten, ob es damals im Tempel war oder jetzt bei diesem Mal, findet er Sünde vor. Menschen sind versklavt. In dem Tempel findet er, dass Menschen in ihrem geschäftigen Treiben dem Mammon verfallen sind. Mammon ist das, die Liebe zur Welt, die Liebe zur Sünde, zum Geld, zu all den schönen Dingen, die die Welt uns darbietet. Das findet er mitten im Tempel. Und hier Hier findet der Kranke. Und dieses stellvertretende Bild zeigt uns, wie es uns Menschen geht, wie es uns Menschen widerfahren ist. Der Mensch ist gefallen. Und jetzt liegt er da, wie diese vielen Kranken um diesen Teich Bethesda. Krankheit gibt es nur, ihr Lieben, weil Sünde in die Welt kam. Krankheit ist die Folge der Sünde. Krankheit zeigt uns, aber auch, dass wir sterbliche, vergängliche Menschen sind. Die Sünde, sie frisst in unseren Gliedern, sie frisst uns auf. Und so liegen diese Menschen im Zustand des Jammers, im Zustand des Verlorenseins, ohne Hoffnung, gequält. Ihr Lieben, das macht die Sünde mit uns Menschen. Wir haben hier über einen Platz in der Nähe von Jerusalem gelesen. Dieser Platz hatte einen Teich und der heißt Bethesda. Heute haben Ausgrabungen ergeben und zeigen geografisch, dass es tatsächlich so war. Dieses Bethesda wird übersetzt mit Haus der Barmherzigkeit. Hier lagen eine Menge kranker Menschen. Hier waren Menschen in dieser Gesellschaft, die aber von der Außengesellschaft gemieden wurden. Sie waren für sich selbst eingekesselt, eingeschottet. Und hier werden uns zunächst Kranke genannt. Krankheit ist nicht von ungefähr. Jede Krankheit, die wir haben, ihr Lieben, ist nicht von ungefähr. Jede Krankheit, mit der wir zu kämpfen haben, mit der wir alle mit eingeschlossen zu tun haben, sie hat eine Bedeutung. Wir erkennen oftmals nicht, wozu wir oder die uns Nahestehenden, unsere Angehörigen, wofür wir diese Krankheit durchleben, durchmachen müssen. Aber zum einen ist es auf jeden Fall, dass der Herr sich in dieser Krankheit verherrlicht, dass er hilft und dass er uns zum Ausharren hin bewegt. Eines ist jede Krankheit auf jeden Fall. Sie soll zur Verherrlichung des Herrn dienen. In Johannes Kapitel 9, Vers 2 oder ab Vers 1 lesen wir, wie dem Herrn Jesus die Frage gestellt wurde. Da war ein Blindgeborener und jetzt wurde dem Herrn Jesus die Frage gestellt, wer hat gesündigt? Hat dieser gesündigt oder haben seine Eltern gesündigt? Der Herr Jesus sagt, weder noch der noch seine Eltern, sondern er ist deshalb krank, damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Ihr Lieben, nehmen wir die Krankheit so an, dass Gott durch unsere Krankheit, durch die Lasten, die er uns auf uns erlegt, offenbar werden möchte, sich offenbaren kann und darf. Die Krankheit ist nicht immer und unbedingt zum Tode, sondern damit der Name Gottes verherrlicht wird. Krankheit, wenn ich so durch die Bibel hindurchschaue, hat einige Gründe oder Bedeutungen oder Anlässe oder aber auch dient zu etwas. Krankheit ist ein Symbol der Sünde, wie ich schon genannt habe. Aber kein Mensch will krank sein, nicht wahr? Wenn wir die Krankheit haben, so versuchen wir und wünschen uns, von dieser Krankheit loszuwerden. Wir wollen gesund werden. Ihr Lieben, es gibt eine Krankheit am inwendigen Menschen, an der Seele. Und der Herr Jesus, er bietet heute das Heil an. Er bietet jedem Menschen an, dass er geistlich gesund werden darf, dass er frei werden darf. Manchmal kann aber auch eine Krankheit ein Anlass dazu sein, dass wir unser Leben noch einmal überprüfen, dass wir unser Leben noch einmal in uns hineinhören und den Herrn und den Geist wirken lassen. Manchmal redet Gott durch ein Megafon zu uns Menschen und wenn er uns Krankheit zulässt, dann möchte er uns dadurch näher zu sich ziehen, dann möchte er durch Krankheit zu uns reden, damit wir uns vor seinem heiligen Angesicht prüfen. Krankheit ist oftmals auch ein Erziehungsmittel des Herrn Jesus. Gerade im Alten Testament finden wir aber auch von Königen, die oft am Ende ihres Lebens, wenn sie ein Leben mit dem Herrn geführt haben und doch zum Ende des Lebens falsche Wege eingeschlagen haben, dass Gott sie züchtigt mit Krankheit. Und er möchte sie warnen. Er möchte den Menschen aufhalten auf seinem Weg. und möchte ihn zu sich ziehen. Aber Krankheit dient auch dazu da, dass wir näher zum Herrn kommen, dass wir im Geistlichen wachsen. Ich denke da an den Hiskia, dieser Mann, der mit dem Herrn gelebt hat, mit Gott gelebt hat, der ein Gott wohlgefälliges Leben geführt hat, der Reformen im Volke durchgeführt hat, Altäre abgeschafft hat, Gottesdienste wieder eingeführt hat in seinem ersten Regierungsjahr. Er wird schwer krank und der Herr heilt ihn. Nachdem er gebetet hat, nachdem er zu dem Herrn gerufen hat, der Herr heilt ihn. Auch das gewährt der Herr. Krankheit dient aber auch zur Erweisung des Mitgefühls. Wir haben viele Kranke gehört. Auch in dem Gedicht haben wir gehört, wie die Mutter über ihren Kranken, über ihr krankes Kind zu dem Herrn Jesus kam. Ihr Lieben, so oft lesen wir, dass der Herr Jesus Erbarmen hatte. Ihn jammerte das Volk. Er hatte Erbarmen mit all den Kranken in Zeiten der Prüfung, in Zeiten der Krankheit, in Zeiten der Not. Ihr Lieben, ich glaube, ihr werdet mir beipflichten und sagen, ja, in Zeiten, wo es schwer ist, wo die Not am größten ist, ist der Herr am nächsten, nicht wahr? Wenn wir mit dem Herrn leben, dann dürfen wir dieses buchstäblich erfahren. Die zweite Sache, die zweite konkrete Krankheit, die wir hier im Text entnehmen können, ist die Blindheit. Nun, Blindheit wird in der Bibel auch sehr viel und sehr oft berichtet. Und oftmals sehen wir, dass am Ende Blindheit widerfährt den Menschen. Am Ende einer bestimmten Periode, am Ende eines bestimmten Lebens widerfährt Blindheit. Und Blindheit ist symbolisch, bildlich dargestellt für jemanden, der nicht klar sehen kann, der die Situation nicht klar einstufen kann, nicht klar deuten kann, was er tut und sich selbst auch nicht sehen kann. Ich denke da an den hohen Priester Eli. Über ihn lesen wir, dass der schon 99 oder 98 Jahre, meine ich, alt war und alt und betagt dasaß. Er war blind geworden. Aber er war blind nicht nur an den physischen Augen, sondern er war blind für sein Umfeld. Seine Söhne, die in der Bibel als Ruchlose, als Söhne des Belials, als Söhne des Teufels bezeichnet werden, die trieben etwas ganz Schlimmes. Und das im Heiligtum. Da, wo Gott angebetet werden sollte, da, wo sie mit dem Volk und für das Volk beten sollten, haben sie böse Dinge getan. Und Eli, er war blind dafür geworden. Er sah das Böse nicht mehr. Er hat sich gewöhnt an diese ruchlose Vorgehensweise. Ein Simson, er wird als der letzte Richter bezeichnet. Am Ende seines Lebens wurden ihm die Augen ausgestochen. Augen, mit denen er so viel gesündigt hatte. Der letzte König Zedekia, ihm werden auch Augen ausgestochen. Und das Letzte, was er sehen kann, ist, wie seine Söhne hingerichtet werden. Israel wird am Ende mit Blindheit geschlagen. Bis zum heutigen Tag liegt ein Schleier auf ihren Augen, so dass sie den Erlöser nicht erkennen können. Weil sie ihn verschmäht haben, weil sie ihn abgelehnt haben, müssen sie heute in Blindheit da sein. Die letzte Gemeinde in Offenbarung, die Laodicea, über sie wird gesagt, dass ihr Charakter Blindheit war. Arm, blind und bloß. Also wir merken, dass Blindheit ein Symbol der Verstockung und der Verhärtung des Herzens ist. Und ich spreche nicht über die physische, sondern über die geistliche Blindheit. So wie die blinden Pharisäer, die Vorgaben, gläubig zu sein, die Vorgaben, das Gesetz zu halten, sie waren blinde, blinden Führer. Und in 2. Petrus 1, die Verse 5 bis 9, da wird berichtet oder gesagt, dass ein Gläubiger, also ein Kind Gottes, das mal bekehrt war, das von dem Herrn erleuchtet wurde, wenn bei diesem Kind Gottes die Treue, die Entschiedenheit, die Erkenntnis, die Selbstbeherrschung, die Ausdauer, die Gottesfurcht, die Bruderliebe fern ist oder fehlt, dann wird über ihn gesagt, dass er blind und kurzsichtig ist und hat die Reinigung von seinen Sünden vergessen. Ihr Lieben, Blindheit ist eine gefährliche Sache im geistlichen Zustand. Als drittes wird uns Lahme genannt hier. Drittes Krankheitsbild sind die Lahmen. Nun, Lahme sind die Menschen, die beeinträchtigt sind in ihrem Gehen, die ein Handicap haben und können sich nicht aufrecht und frei bewegen. Ich denke da auch an Jakob. Als er, nachdem er ein ganzes Leben gelebt hat, voll Schleue und voll Heimtücke, nun kehrt er zurück in das Land seiner Väter mit einer großen Habe und erfährt, dass sein Bruder, den er seinerzeit mal betrogen hat, ihm entgegenkommt. So fürchtet er sich. Und er schickt seine ganze Habe, seine Familie, all das, was er hatte, über den Jabok. Und selbst bleibt er zurück. Und dort lesen wir, dass er mit dem Engel Gottes gekämpft hat. Und er konnte ihn nicht überwältigen, weil Jakob sich an dem Engel festgehalten hat und hat gesagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und dann rührte der Engel sein Hüftgelenk an und er renkte ihm das auf. Und danach hinkte Jakob. Elia wird aber bei einer späteren Gelegenheit sagen zu dem Volk, was hinket ihr auf beiden Seiten? Was habt ihr diese verschiedene Meinung? Wenn Gott der wahre Gott ist, dann betet ihn an. Wenn aber Baal der wahre Gott ist, dann betet ihn an. Die Israeliten, sie glaubten, dass es einen Gott gibt. Aber da war doch der Baal, der hoffentlich ihnen auch helfen würde. Dieses Unentschiedene, dieses auf beiden Seiten hinken, dieses nicht aufrecht gehen im Glaubensleben, das ist diese Gangart eines Lammen. Die Begriffe hinken oder lahmen oder straucheln, sie werden bei uns in der biblischen Redewendung angewendet für diese Unrechtmäßigkeit, für diese Unstetigkeit, keinen festen Glauben, kein festes Handeln, wankend in seinem Reden, wankend in seinen Entscheidungen, in seinen Absichten. Der Herr Jesus möchte uns einen festen Gang geben, festen Gang in der Nachfolge ihm. Und das als viertes werden hier das Krankheitsbild der Abgezehrten aufgeführt. Es sind vielleicht Schwache, Abgemagerte, vielleicht Kraftlose, vielleicht Menschen, die am Ende ihrer Kräfte sind, eine Schwindsucht haben, vielleicht auch erinnert uns das auch manch eine psychische Krankheit, wo man kraftlos ist, wo man nicht helfen kann. Aber das nicht im Physischen, ihr Lieben. Wir denken heute immer auf das geistliche Leben hin. Es gibt auch im Geistlichen Christen, die lahm geworden sind, die abgezehrt sind, die schwach geworden sind. Sie suchen nach Barmherzigkeit, sie suchen nach Hilfe, sie suchen da, wo sie endlich mal Ruhe finden für ihre Seelen. Ich weiß es nicht, wie es dir geht, aber die Menschen, die dort am Teich Bethesda lagen, für sie gab es noch einen Funken Hoffnung. Es war nämlich so, dass ein Engel zu einer gewissen Zeit herabstieg. Die Bibel berichtet es und wir nehmen das genauso an. Er berührte das Wasser und derjenige, der als Erster es geschafft hat, in den Teich hineinzugehen, egal an welcher Krankheit er war, litt, er wurde geheilt. Man kann sich das im Bilde vorstellen. Alle Leute warteten darauf, bis das Wasser im Teich Bethesda bewegt wird. Und als sich das bewegt hat, da strömten alle nur an sich denkend, ja nicht an den anderen. Vielleicht haben sie einander geschubst. Vielleicht kamen die Ellenbogen raus. Ihr Lieben, das ist das Bild unserer Gesellschaft. Das ist das Bild unseres natürlichen Menschen. Nur sein Bestes suchen. Die Gesellschaft, die lebt vom Nehmen. Nur haben, nur nehmen, nur ich stehe im Mittelpunkt. Und das ist der Unterschied zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft. In der Gesellschaft denkt jeder an sich, in der Gemeinschaft. Sie lebt durch Geben. durch Helfen, durch Unterstützen, durch auf den anderen schauen, das Beste dem anderen geben, gibt man, weil man nichts hat? Oh nein, geben kann man nur, wenn man selber empfängt. Und wir, die wir Kinder Gottes sind, wir haben diese Liebe des Herrn Jesus selbst erfahren. Wir dürfen auch diese Liebe weitergeben. Hier sehen wir, dass der Herr Jesus eine Begegnung anstrebt. Er kommt an diesen Ort des Elends, an den Ort des Jammers. Und er sucht diesen Ort auf und sieht dort diesen Mann, der 38 Jahre lang krank am Teich gelegen war und darauf gehofft hat, dass irgendjemand ihm hilft, darauf gehofft hat, dass er vielleicht als Erster dieses betreten kann, das Wasser, und geheilt wird. Und nun liegt er hoffnungslos da, weil er so viel enttäuscht wurde. Der Jesus kam, um das Verlorene zu suchen. Das war der Auftrag des Herrn Jesus hier auf dieser Erde. Und er kommt zu diesem Mann, sieht ihn da, erfährt, dass er so lange liegt, und fragt ihn: Willst du gesund werden? Lieber Zuhörer, lieber Freund, diese Frage stellt der Herr Jesus heute im übertragenden Sinne. Dieses Bild des Mannes ist dein und mein Bild. Wir liegen im Schlamm der Sünde, in dieser tiefen Hoffnungslosigkeit. Wir haben niemanden, der uns helfen kann. Dieser Mann, er musste einsehen, ich komme immer zu spät. Immer steigt ein anderer vor mir ein. Ich kann mir nicht selber helfen. Oft ist er wahrscheinlich an den Rand des Beckens gekrochen und Enttäuschung, wieder kam jemand anders vor ihm. Vielleicht hast du dich auch selber abgemüht, ein besserer Mensch zu werden. Du hast dir vorgenommen, nach einer Botschaft, die du gehört hast: Ich will jetzt ein besseres Leben führen. Ich schaffe das. Es kommt der Montag und du wirst enttäuscht über dich selbst, weil du es wieder nicht geschafft hast, weil dein altes, dein sündiges Wesen immer noch da ist. Und du sagst: Ich habe niemanden, so wie es der Mann gesagt hat, ich habe niemanden, der mich anleitet. Ich habe niemanden, der mir hilft, mit dem ich teilen kann. Ich schaffe es nicht alleine. Und es gibt sonst niemanden, der mir helfen kann, der mich unterstützt, der mir hilft. Aber diese Aussage dieses Mannes, sie war keine Klagen, sie war kein Anklagen. Ich sehe darin eine Darlegung seiner Situation. Er hat verstanden, dass er niemanden hat. Er hat verstanden, dass er nicht alleine kann. Ihr Lieben, und das ist unser Zustand. Wir können aus eigenen Kräften keine besseren Menschen werden. Wir können uns aus eigenen Kräften nicht erretten. Selbst der Bruder kann nicht, auch wenn er sein Haus und sein Auto verkauft, kann nichts dafür tun, dass ich errettet werde. Die Errettung geschieht alleine bei dem Herrn. Wir brauchen jemanden, der zu uns kommt und der uns sagt: Willst du gesund werden? Willst du gesund werden von deinen Sünden? Willst du los sein von Banden der Sünden, die dich quälen, die dich halten, die dich kraftlos machen, die lahm dich daliegen lassen, die dich blind machen für die Situation des Verlorenseins? Willst du davon frei werden? Der Jesus sagt: Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er ist der Mittler, er ist der einzige Weg zum Vater, der uns mit dem Vater versöhnen kann. Gott hat die Menschen in seiner Heiligkeit das Gebot gegeben. Er hat ihm gesagt, wie der Mensch leben soll. Aber Gott schafft auch einen Ausweg, dass wir, die wir das Gebot von uns aus nicht selber erfüllen können und in Sünde sind und gegen uns eine Schuldschrift gerichtet ist, so dürfen wir aber in Jesus Christus die Vergebung haben. Was sollen wir tun? Wenn ich erkannt habe, dass ich genauso wie dieser Lahme am Teich Bethesda in meinen Sünden daliege, wenn ich erkannt habe, dass ich gegen meinen Charakter nicht ankämpfen kann, dass ich damit nicht selber fertig werde, wenn ich zugeben muss, dass die Gebundenheit an Smartphone oder an irgendeine andere Dinge mich nicht loslässt, sie bindet mich, wenn du das nicht selbst schaffst. Heute stellt sich der Herr vor dich hin und sagt, willst du gesund werden? Willst du frei werden davon? Ich darf zu dem Herrn so kommen, wie ich bin. Ich darf vor dem Herrn wahr werden. Ich darf ihm sagen, Herr, ich kann es nicht alleine. Ich komme alleine damit nicht zurecht. Und Kapitel 8, Vers 32 heißt es weiter. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Bist du bereit, dem Herrn Jesus die Wahrheit über dich zu sagen? Wie geht es uns in der Regel, wenn wir von der Heiligen Schrift überführt werden, wenn die Heilige Schrift zu uns redet oder der Mensch? Wie geht es ihm damit? Er versucht, das zu beschönigen. Er versucht, die Sünde, die Heilige Schrift aufgezeigt hat, zu verharmlosen, ja oder zu vergessen. Nicht daran zu denken, dabei wächst schon Gras drüber. Aber Wahrheit über uns selber auszusprechen, was für eine Schande ist das? Wir leben aber nur das, wenn wir wahr werden, wenn wir eingestehen und bekennen, dann können wir frei werden. Der Herr Jesus, er sieht uns nämlich wie eine Perle in den Dreck, die in den Dreck gefallen ist. Nein, wir selbst sind nichts wertvoll, sondern wir sind deshalb wertvoll, weil der Herr Jesus uns liebt. Und er fragt, willst du gesund werden? Der Herr Jesus kennt sowieso doch die Wahrheit über dich. Und wenn der Herr mich doch so genau kennt, muss ich dann trotzdem noch meine Schuld bekennen? Muss ich ihm die Wahrheit über mich sagen? Oh ja, der Bußpsalm 32, da wird es ganz deutlich, wie der Herr uns das aufzeigt, wie es einem Menschen geht, wenn er seine Sünden nicht beim Namen nennt. David, er wollte das Bekennen seiner Sünde verdrängen, er wollte es verheimlichen und sagte, als ich das verheimlichen wollte, da verfielen meine Gebeine. David, er war schwer belastet, er hatte keine Lebensfreude, er war niedergedrückt, er war leistungsunfähig, so sehr hat ihm die Sünde zugesetzt. Doch als er seine Sünde bekannt hatte, als er Gott gesagt hat, ich habe gegen dich gesündigt, ich habe an dir alleine gesündigt. Da vergab ihm der Herr und nahm ihn auf. Schaut mal, wie die Bibel es wunderbar aufzeigt, wie sie uns deutlich macht, dass Schuld vergeben werden kann. Wohl dem, dessen Übertretungen vergeben sind. Wohl dem, wie gut geht es ihm, wenn seine Sünde zugedeckt ist, wenn sie nicht mehr angerechnet wird. Jesaja 44, Vers 22 heißt es, Ich tilge deine Übertretungen wie ein Nebel. Wenn wir morgens den Nebel sehen und kaum kommt die Sonne raus, ist der Nebel weg, als wäre er nicht da gewesen. So macht Gott es mit unseren Sünden, wenn wir sie ihm bringen. Micha 7, Vers 19 heißt es, dass Gott unsere Missetat und unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen wird, wo niemand den Zugang hat. Ich tilge deine Übertretungen. Warum macht Gott das? Um meinetwillen. Nein, nicht um meinetwillen, sondern um seines Namens willen vergibt Gott, weil er voll Gnade und Erbarmen ist. Und Gott rechnet die Sünde nicht mehr zu, die bekannt ist. Kolosser 2, Vers 14, da heißt es, die gegen uns gerichtete Schuldschrift. Gegen mich ist die Schuldschrift gerichtet gewesen. Du hast gelogen, schuldig. Du hast gestohlen, schuldig. All diese Schuldschrift, die nimmt der Herr, wenn wir sie ihm gebracht haben und heftet sie ans Kreuz und sagt, dafür habe ich gebüßt, dafür habe ich bezahlt. In dem Sohn Gottes haben wir Vergebung. Und wenn ich zu dem Herrn komme, dann geschieht Vergebung, aber auch Versöhnung mit dem Vater. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Römer 5, Vers 1. Wenn Gott Vergebung zuspricht, dann dürfen wir das im Glauben annehmen. Der Lahme am Teich Bethesda hat eine wunderbare Heilung erfahren. Wie hat er es erfahren? Der Herr fordert ihn auf. Steh auf, nimm deine Legematte und geh umher. Wenn der Herr, ich glaube, ich werde jetzt ein wenig persönlich zu euch sagen würde, steh auf von deinem Rollstuhl und geh umher. wie viel Glauben, wie viel Vertrauen gehört dazu, dass ich jetzt aufstehen darf und gehen darf und handeln darf. Ihr Lieben, das eigentliche Problem ist nicht die Krankheit. Das eigentliche Problem ist nicht die physische Krankheit, sondern das Problem der Menschheit, aller, meiner und deiner, ist die Sünde, die uns lähmt, die uns krank macht. Es ist der Zustand der Sünde, der uns da so bildlich daliegen lässt. Der Herr sagt aber, er fordert auf, er ruft auf, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Nun, die Liegematte, sie hat uns auch etwas zu sagen. Was ist die Liegematte? Die Liegematte war bis dahin sein Ruheplatz. Dort lag er auf dieser Matte. Es war sein Schicksal. Es war das, was er besessen hatte. Es war das, was ihn getragen hatte. Was sein Leben auszeichnete. Nun sagt der Herr zu ihm, nimm diese, deine Liegematte, nimm dein Schicksal, nimm das, was dich bisher getragen hat, nimm es und trage es umher. Es war aber auch sein Ruheplatz. Dort konnte er nächtigen auf dieser Liegematte. Er sollte den Ort des Leidens, vielleicht war er es gewöhnt, vielleicht hat er sich dort heimisch gefühlt. Nach 38 Jahren kann ich mir das sehr gut vorstellen. Das sollte er dort aber nicht zurücklassen am Teich Bethesda. Er sollte nämlich seine Liegematte mitnehmen. Ihr Lieben, keine Brücke darf bleiben zu dem alten Leben. Nichts darf hinter uns bleiben. Hast du vielleicht auch so eine Liegematte bei Bethesda gelassen? In deinem alten Leben, der du dem Herrn Jesus nachfolgst? Und doch gibt es etwas, was Bindungen hat, was Verbindungen hat nach zum alten Leben hin. Vielleicht sind es alte Gewohnheiten, vielleicht sind es Lieblingssünden. Wir müssen mit dem alten Leben ganz abbrechen, völlig das Alte zurücklassen. Und dann fordert der Herr ihn auf, gehe umher. Was für ein Unterschied, hinkend oder lahm, liegend in Elend, Hoffnungslosigkeit. Er konnte sich selbst nicht versorgen. Das war sein altes Leben. Das war das, was er bisher gelebt hat. Nun sagt der Herr, wandle. Und im übertragenen Sinne sagt er zu uns, wenn wir uns bekehren, wandle in einem neuen Leben. Epheser 4, Kapitel 4, Vers 1 und 2, da sagt der Apostel Paulus, so ermahne ich euch, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Paulus gebraucht hier das Leben mit dem Herrn, mit einem Wandeln. Ein Leben mit dem Herrn ist ein Wandeln. Und er sagt, wir sollen es würdig, mit aller Demut, mit aller Sanftmut, mit aller Langmut, einer den anderen in Liebe ertragen und zuletzt in Einigkeit. Erinnert uns das nicht an unseren Herrn Jesus Christus? Oh ja. Ein Wandel frei von diesem Weltlichen. Ein ganz anderes Leben, ein neues Leben, ein Leben, was Sinn macht. Es steht hier im krassen Gegensatz zu dem alten Leben. Das Alte zeichnet er dann auch in den Versen 17 bis 19 auf. Sagt, sie lebten in Nichtigkeit. Sie leben ein Leben, das gottlos war, das leer war. Das alte Leben ist ein Leben, das ziellos und sinnlos ist. Sie lebten und lehnten ganz bewusst Gott ab. Sie lebten gottlos, sagt der Vers 18, völliger Blindheit. Sie sahen nicht die Güte und Gnade Gottes, weil sie in ihrem eigenen Leben dahin siechten. Sie sind stumpf, sagt der Vers 19. Ihr Gewissen ist abgestumpft, es mahnt sie nicht, es klagt sie nicht. Kann es sein, dass es unser Zustand ist? Nachdem Paulus nun die Epheser zeigt, was der frühere Lebenswandel war und sie vorher aufgefordert hat, dass sie einen neuen Lebenswandel leben sollten, sagt er, ihr habt Christus so nicht kennengelernt. Und immer wieder, wenn der Apostel Paulus auf das Leben und Wandeln und Handeln eines Kindes Gottes, dann hält er uns Jesus Christus immer vor Augen und sagt, so wie Christus, so sollt ihr handeln. Nicht so wie du mir, so ich dir. Da kommen wir sehr schnell an unsere Grenzen, sondern so wie Christus, so sollen wir unser Leben leben. Das alte Leben, die alte sündige Natur, die wir vor der Bekehrung gepflegt und gehegt haben, sie muss abgelegt werden, wie das alte Kleid. Und lassen wir uns neue Kleider, Kleider der Gerechtigkeit anziehen. Zieht den neuen Menschen an. Unser Leben darf ein verwandeltes Leben sein. Wir dürfen ein verwandeltes Leben mit dem Herrn führen. Liebe Zuhörer, die Veränderung, die können wir nicht selbst bewirken. Wir schaffen das nicht, selber in diesen Teich hineinzusteigen, im Bilde gesprochen, sondern es muss der Herr tun. Und wenn er zu dem Mann damals sagt, steh auf und geh umher, so fordert er auch dich heute zum Handeln auf. Lernen wir von diesem Mann, wie er gehorsam war, wie er voll im Glauben aufgestanden ist, obwohl er sein ganzes Leben lang dagelegen hat. Er ist aufgestanden und hat befolgt, was der Herr ihm gesagt hat. Und es ist entscheidend oder es ist interessant zu sehen, wohin geht er als erstes. Er geht in den Tempel, an den Ort, wo Gott angebetet ist, an den Ort, wo Gott gegenwärtig ist, da, wo ihm bislang kein Zugang möglich war aufgrund seiner Behinderung. Er entscheidet und geht entschieden diesen Weg. Und da wird er unterwegs zur Rede gestellt. Wir haben die Verse nicht gelesen, aber die kommen danach von den Pharisäern und sagen, warum trägst du deine Matte? Und er sagt, derjenige, der mich gesund hat, gemacht hat, der hat mir gesagt und ich befolge das. Wenn wir den Weg dem Herrn Jesus nachfolgen, dann werden uns Leute sich entgegenstellen. Dann werden uns Leute auslachen. Aber lasst uns von diesem Mann lernen, dass wir dem Herrn nachfolgen. Nun eine persönliche Frage an dich, damit kommen wir zum Schluss. Liegst du noch im übertragenen Sinne dort am Teich Bethesda? Ist es noch dein Zustand des sündigen Lebens? Versuchst du vielleicht selbstständig ein besserer Christ, ein besserer Mensch zu werden? Das musst du nicht. Das Einzige, was du machen musst, steh auf und geh. Das bedeutet, dass wir mit dem alten Leben Schluss machen müssen. Und wir haben gleich die Gelegenheit dazu, dass wir den Ruf des Herrn, wenn du heute verspürt hast, der Herr ruft mich. Der hat mir heute die Frage gestellt, willst du gesund werden? Dann hast du erkannt, dass du krank bist in deinen Sünden, verloren, erbärmlich, jämmerlich. Nein, nicht deine physische Krankheit ist hier das Problem, sondern dein geistlicher Zustand. Wenn du im Geiste mit dem Herrn lebst, dann darfst du ein fröhliches Kind Gottes sein, mit dem Herrn wandeln, mit dem Herrn aufrecht gehen, auch wenn du physisch eingeschränkt bist. Aber wenn du merkst, dass dein innerer Zustand diesem gleicht, der dort erbärmlich so liegt, dann fordert der Herr heute auf, steh auf. Wir werden gleich so machen, dass wir das Lied 546 singen werden. Wir werden alle Strophen in einem durchsingen. Wir werden nicht lange bitten und auffordern. In dieser Zeit des Liedes darfst du gerne hier nach vorne kommen, den Herrn um Gnade bitten, um Heilung bitten, um Heilung deiner Seele. Und dann wird der Herr dir das zugeben, weil er es zugesagt hat, weil er gnädig und barmherzig ist. Lasst uns das Lied 546, Gehe nicht vorbei, o Heiland, gemeinsam singen. In dieser Zeit rufe ich auf, nach vorne zu kommen, dem Herrn die Sünden zu bekennen.
Ja, liebe Seelen, die ihr heute den Ruf verspürt habt, kommt bitte. Die Brüder sind bereit, wir werden das hier durch die Tür raus und dann in den Raum da. Bitte schön. Brüder, steht vielleicht auf. David Bus, Regier, würde ich auch bitten, zur Hilfe zu kommen.
Ja, liebe Geschwister, ich möchte diese Möglichkeit nutzen und euch bitten, erstens danken, dass ihr so viel für unsere Familie betet und auch für unsere Jungs, die waren dieses Mal das erste Mal nach 2 Jahren wieder zu Jungscher Jugendfahrt gekommen. Betet weiterhin, dass die Kopfschmerzen, wenn Gott will, auch irgendwann mal nachlassen. Unsere Dorothea, die hat jetzt vor 4 Wochen geheiratet, aber gestern hatte sie einen ganz schlimmen Unfall gehabt, wo sie unterwegs zur Arbeit war. Das Auto ist total schaden, alle 6 Airbags sind aufgegangen. Eine Polizistin meinte, Rettungswagen rufen, die andere meinte, ja, ihr geht's doch gut. Aber sie hat sehr, sehr starke Schmerzen, ist zwar zu Hause und betet bitte weiterhin. Also die andere meinte, sie hat einen Schutzengel gehabt in dem Auto, wo es total schaden ist, dass sie überhaupt, also noch sind keine Bruchstellen zu sehen, aber ich bitte, dass sie keine inneren Blutungen oder sonst was bekommt. Unterstützt uns im Gebet und ja, wir sind dem Herrn auch dankbar, dass er bei uns ist und dass ihr auch bei uns seid.
Ja, unser Herr ist groß und mächtig. Er lässt auch Dinge zu, die wir nicht immer verstehen können, warum und wieso. Warum gerade wieder ich vielleicht? Ich muss gerade da an Josef denken. Josef wollte nicht sündigen. Er floh vor der Sünde, hat seine Jacke oder sein Obergewand, wir würden vielleicht heute sagen, sein Kittel, dagelassen und ist geflohen, damit er nicht sündigen brauchte und ist im Kerker gelandet, im Gefängnis. Warum muss mir das passieren? Wir sind in der Schule Gottes und der Herr weiß, was er mit mir persönlich vorhat. Wenn wir am Strand lang gehen, an einem steinigen Strand, denke jetzt gerade an Dänemark, da sind die Strände nicht ganz so sandig, wie wir die Nordsee hier bei uns kennen. Und da liegen viele verschiedene Steine. Da gibt es weiche Steine, gibt es härtere Steine, da gibt es blaue, rote, grüne, weiße. Und jeder Stein hat eine gewisse Festigkeit. Und wenn wir jetzt mal in den Saal schauen, ich stehe jetzt gerade vor euch und sehe euch alle, ihr seht mich alleine jetzt, aber wenn ihr euch umdreht, dann seht ihr auch mehrere verschiedene Gesichter. Und wenn wir uns das jetzt mal so vergleichen, denn wir sind alles verschiedene Steine. Und der Herr hat mit uns aber alle ein Ziel. Wir alle sollen in dem einen Bau hineinpassen. Und der bearbeitet uns. Möge der Herr auch euch, Familie Lochmann, viel Kraft und Mut schenken, auch dieses zu ertragen. Wir wollen für euch beten, dass der Herr auch euch hilft und beisteht und Kraft schenkt. Wir haben vielleicht schon die meisten die Nachricht bekommen, dass unser lieber Freund, der heute nicht unter uns ist, und Bruder, der Alexander Kartaschew, seine Mama ist verstorben, dass wir auch seiner gedenken, dass er auch konnte mutig vorwärts blicken, seinen Blick auf den Herrn richten. Dann hatte Nathalie Maas noch ein Gebetsanliegen, vielleicht haben viele schon gehört, ihr Gebet heute, dass es ihrem Mann André nicht ganz so gut geht und für ihn zu beten, dass auch er wieder konnte genesen. Und dann geht es um Nathalies Onkel sozusagen. Das ist der Bruder von Nathalies Mama, der Johann Brettmann oder Ivan in Russisch. Der ist krebskrank, lebt in Russland und das Schlimmste ist, er kennt noch nicht den Heiland. Es ist wohl schon ziemlich weit vorgeschritten, seine Krankheit, und wir können auch seiner gedenken, wenn wir ihn nicht sehen und ihn nicht sprechen können. Er lebt in Russland, aber wir können ihm helfen und zwar zum Herrn rufen und den Herrn bitten um Gnade. Ja, wohin sollen wir gehen, haben wir heute Morgen gelesen, sagt Petrus. Wohin sollen wir gehen? Bei dir, du hast Worte des ewigen Lebens, sagt die Schlachterübersetzung. Die Seelen, die heute es vernommen haben und zum Herrn um Hilfe gerufen haben, die haben es richtig getan. Aber wenn du noch in den Reihen sitzt und kämpfst und noch nicht weißt, bist du gerettet, hast du den Frieden, so hast du heute noch die Möglichkeit, heute, jetzt kannst du den Frieden noch finden. Wir können jetzt noch zu dem Herrn bitten. Die Brüder werden mit dir zusammen zum Herrn rufen, um bei dem Herrn um Vergebung zu bitten, damit du nicht weiter in deinen Sünden an dem Teich Bethesda liegen musst. Ja, hiermit ist unsere Gemeinschaft beendet. Wir werden jetzt noch die Möglichkeit geben, wer beten möchte, wir beten zusammen. Ich schließe die Gemeinschaft dann. Wir erheben uns nach Möglichkeit.